wenn ich jetzt wirklich rückblickend über mich als Person nachdenke, würde ich sagen, ich glaube mit 30, 31 hätte es passieren können und ich wäre okay gewesen. Ideal wäre es erst mit 33, 34 gewesen.
Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe, Sex und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie. Also zuallererst möchte ich mich mal ganz herzlich für die ganz lieben Nachrichten bedanken. Ich habe so süße Nachrichten von euch Lauschis bekommen. Viele haben geschrieben, ich bin ein treues Lauschis und ich habe schon ewig auf diesen Tag hier mitgefiebert. Und ich habe mir nur gedacht, so, oh mein Gott, wie cute, das ist so, so nett, das war so lieb. Gleichzeitig habe ich natürlich auch leider ein paar sehr negative Nachrichten bekommen, die auch teilweise sehr verletzend waren, wo meine Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung auch erwähnt wurde und dass ich eine schlechte Mutter sei und sein werde.
Unglaublich.
Und dass ich das nur mache für Content. Ich glaube und ich hoffe, auf dieser Welt lässt sich niemand schwängern, nur für Content.
Und selbst wenn es so wäre, ist absolut nichts Verwerfliches daran, irgendwas wirtschaftlich Positives für einen daraus zu ziehen. Sorry, Frauen sind eh oft wirtschaftlich sehr benachteiligt, gerade wenn sie Kinder bekommen.
Absolut.
Also ist nichts verkehrt daran. Ja, ich muss mal sagen, dass wir natürlich auch einige Nachrichten weitergeleitet, wo wir uns auch gedacht haben, das gibt's wirklich nicht. Also als unterste Schublade. Und aber gleichzeitig, ich meine, ihr wisst es eh, Lauschis sind die Besten.
Die sind die Besten.
So viele schöne Kommentare auch bekommen. Und ich finde, das sollte überwiegen.
Ja, eh. Am Ende des Tages überwiegt ja Gott sei Dank immer das Positive, zumindest in meinem Leben. Und ich versuche es zumindest gerade so zu halten. Aber was ich auch voll cool fand, voll viele haben mir nämlich auch geschrieben, dass sie ihren Partner so super kurz erst gekannt haben und auch schwanger geworden sind und jetzt schon das zweite Kind haben und eine hat.
Und 16 Jahre zusammen sind.
Und es war wirklich solche Storylines. Und ich fand die so süß zu lesen, weil sie halt natürlich auch irgendwo Hoffnung geben und einfach eine schöne Perspektive aufzeigen.
Ja, auf jeden
und
Fall.
An alle. An alle Hater auch da draußen habe ich jetzt nämlich ein wunderbares Zitat von Jean-Paul Sartre, einen meiner Lieblingsphilosophen. Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Und das bedeutet, es ist nicht vorherbestimmt. Es gibt nicht diese eine Entscheidung, die man trifft, sondern man muss selber einfach mit der Verantwortung einhergehen als Mensch, dass man sich entscheiden muss für gewisse Situationen. Und ich finde, das finde ich ein gutes Zitat für alle möglichen Lebenseinheiten.
Auf jeden Fall.
Weil irgendwie, das ist eine Entscheidung, ein Kind zu bekommen mit jemandem, den man vielleicht noch nicht so gut kennt oder eben, wo man schon ganz lange zusammen ist, da eine Entscheidung zu treffen, hey, machen wir jetzt den Step. Das soll gut überlegt sein.
Ja, ich finde dieses ganze Thema, also ihr merkt es, wir sprechen heute über die Thematik, wie lange sollte man idealerweise den Partner kennen, bevor man irgendwie sich entschließt, ein Kind zu bekommen gemeinsam. Aber ich habe da auch im Vorfeld so viel drüber nachgedacht, eben auch über diese Hate-Kommentare und ich finde, es ist einfach so eine tief, tief, tief verwurzelte Misogynie in vielen Köpfen, auch in vielen weiblichen Köpfen leider Gottes, die irgendwie die Fähigkeit, Mutter und Mama zu sein, wieder in die Abhängigkeit, in das Abhängigkeitsverhältnis zu einem Mann stellt. Und ich kann euch sagen, es war evolutionär auch ganz lange so, dass die Männer bis auf die Zeugung einfach nichts mit der ganzen Thematik zu tun hatten. Frauen waren ganz lange Zeit in vielen Orten der Welt eher unter sich. Es waren Frauengruppen, die sie da gegenseitig supportet haben. Es gibt immer nur ein paar Menschen auf der Welt und Gruppen auf der Welt, die das immer nur sehr matriarchal handhaben. Und ganz ehrlich, ich glaube, der weibliche Körper ist in der Lage, ohne männliche Hilfe, bis auf das Spermium natürlich, ein Kind zu bauen. Also finde ich, ist eigentlich dieses ganze Thema mit, na, man muss schon mindestens XY Jahre und verheiratet und Haus gebaut, ist, finde ich, erstens einmal eine sehr katholische Weltanschauung oder überhaupt eine Sicht auf die Frau, eine sehr streng religiöse irgendwie auch, finde ich, und vor allem eine sehr, fast westliche Sicht.
Du sagst ein paar sehr wahre Worte, finde ich nämlich auch so. Ich finde nämlich auch für all jene, die sich vielleicht wirklich alleine entscheiden wollen, ein Kind zu bekommen, das ist ja nicht sehr Empowerment, wenn du das sagst, es braucht dafür XY Jahre an Beziehung, damit man dafür geeignet ist.
Also das ist auch keine Garantie.
Spricht ja nichts dafür, das auch zum Beispiel alleine zu machen, weil das halt auch eine Frage war von vielen, ob ich diesen Schritt alleine gegangen bin. Nein, das bin ich nicht. ich habe auch immer für mich selber, und das ist für mich nur meine persönliche Ding, ich wüsste für mich, dass ich eine Schwangerschaft nicht unbedingt alleine machen wollen würde. Ich habe immer mit den Gedanken gespielt, mir wenn dann ein Pflegekind alleine zu nehmen. Mhm. Aber bevor wir in die Folge starten.
Ja, wir sind schon mittendrin irgendwie, ihr merkt es schon. Wir müssen noch mal kurz ein paar Dinge klären.
Ein kleiner Disclaimer, und zwar, diese Folge ist in Zusammenarbeit mit unserem Partner Genial entstanden.
Genau, mit denen arbeiten wir ja auch schon sehr viele Jahre. Es war übrigens auch meine Go-To-Marke in puncto Nährstoffversorgung in meiner Schwangerschaft. Also wir kennen die schon sehr lang und schätzen die sehr. Haben wir immer tolle Expertinnen von Genial bei uns zu Gast gehabt. Und also wir sprechen eben heute über das Thema, wie lange soll man eben den Partner kennen, bevor man schwanger wird, ein Kind bekommt. Und für alle, die jetzt auch die Couchgeflüster-Folge nicht gehört haben, wo wir ja auch ein bisschen über die Beziehungsseite von Leonies Babyglück sprechen, weil wir haben uns gedacht, wir trennen auch die Themen ein bisschen auf, also dass wir diese Beziehungsseite eben in Couchgeflüster behandeln und dann das Babythema wieder auf Mamageflüster. Und also für alle, die diese Folge noch nicht gehört haben, können wir jetzt nochmal kurz ein bisschen zusammenfassen. Leonie, wie lange seid ihr denn schon ein Paar, du und dein Schatz?
Wir sind seit Oktober 2025 zusammen und das Baby ist, ich würde sagen, 2 Monate später entstanden. Ich weiß jetzt nicht auf die Woche genau.
Ach Gott, diese Wochenrechnerei, ich habe es auch schon wieder vergessen, wie das überhaupt geht.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr knapp danach entstanden und es war nicht geplant. Wir haben gesagt, wir haben über das Thema gesprochen, weil ich auch gesagt habe, ich gehe keine Beziehung mehr ein, ohne dieses Thema wirklich konkret besprochen. Ich habe das sowieso schon in den Beziehungen davor besprochen.
Ja, und auch in den Podcast-Folgen 5 Jahre vorher. Also ich glaube,
ja, also es weiß jeder, der diese Lausche ist, weiß, dass ich das schon wirklich sehr stark immer am Anfang einer Beziehung auch thematisiere, weil mir das einfach ein wichtiges Anliegen ist. Und er hat sich damals auch sehr korrekt verhalten. Das könnt ihr alles in Couchgeflüster anhören, wie so seine Einstellung war. Geplant war die Babyplanung im Oktober nach meiner Japanreise. Tja, es gibt jetzt keine offizielle Japanreise mehr, aber es kommt das Baby dafür im Herbst. Also es wird sehr schön, die Zeit dann trotzdem so zu verbringen. Was man vielleicht auch dazu sagen muss, weil ja viele irgendwie so die Thematik hatten mit, ja, ob ich da Zweifel hatte, das kam auch ganz oft. Und für mich war einfach, weil ich schon so lange einen Kinderwunsch habe, nie so Zweifel da. Deswegen für mich könnte der Zeitpunkt, natürlich gibt es idealere Momente. Ich hätte mir schon gerne ein bisschen mehr Zeit zu zweit gewünscht, ein Jahr zumindest, aber gleichzeitig denke ich mir auch ganz stark so, okay, dann ist es so und ich gehe damit einher, eben wie schon Sartre sagt, der Mensch kann diese Freiheit einfach leben und muss halt selber Entscheidungen treffen.
Ja, ich finde das so stark auf jeden Fall. Ich finde, dass du da echt wieder mal eine Vorreiterrolle gerade in unserem kleinen, spießigen, mitteleuropäischen Land einnimmst. Und es ist so wichtig, na ganz ehrlich, die Leute reden immer von wegen, ah, die Frau soll selbstbestimmt sein und wenn dann wirklich eine selbstbestimmt ist, dann heißt es, oha. Und das ärgert mich einfach. Nicht. Ja, voll, und es ärgert mich einfach auch so sehr, weil ich denke mir ganz ehrlich, wozu brauche ich eine jahrelange Beziehung irgendwie und muss das alles zuerst, diese ganzen Boxen erfüllen, wenn davor einfach keiner gepasst hat und das einfach nicht sie erfüllt hat. Warum soll man dann nur ewig viel Zeit verschwenden, wenn der Wunsch so groß ist? Ich verstehe das überhaupt nicht.
Ja, vor allem, es ist dann so, ein bisschen wurde mir auch zum Teil unterstellt, ja, dann hast du jemanden dir einfach geholt für den Kinderwunsch.
Ja, das whatever, wenn es so wäre.
Ja, aber das stimmt ja nicht einmal.
Na eben, es stimmt nicht. Und
also ich finde, das ist ja das Nächste. Wir projizieren da in solche komische Stereotypen rein, so dass man die verrückte 35-Jährige ist, die dann irgendwen sich von irgendwen schwängern lässt.
Und ja, ich denke mir so. Es ist voll gemein und auch, es regt mich, glaube ich, echt viel mehr. Du bist gechillt von den Schwangerschaftshormonen, merkst, aber ich bin echt on fire. Weil ganz ehrlich, wenn du, und wir haben selber in unserem eigenen Freundeskreis Paare, die durch, also die auch durch diese Samenspenden-Thematik gegangen sind. Und interessanterweise, die Paare, die heute 2 sind, was die verheiratet und tralala, da ist es irgendwie gesellschaftlich nicht so verpönt, wenn bei dem Mann halt das nicht funktioniert mit den Spermien und die einfach nicht lebensfähig sind und man sich da irgendwie anders behelfen muss, ist das irgendwie schon wieder akzeptierter. Ja. Wenn man denkt, nur weil da jetzt wieder ein Typ in the picture ist, ist das Ganze wieder voll akzeptiert, dass die sagen, ja, wir nehmen eine Samenspende. Aber eine Frau, die sich selber dazu entschließt, ist, ich meine, es ist jetzt der Weg auch geebnet worden für Menschen, die sich das alleine zutrauen oder es wird zumindest ein bisschen offener, glaube ich, jetzt mittlerweile gehandhabt, aber ich finde, es gibt nur sehr viele Ringe, durch die man springen muss, wenn man als Frau alleine sagt, ich will ein Kind haben.
Ja, es ist ja auch irgendwie schade drum, dass es so ist. Und ich finde, das ist interessant, weil ja viele mir dann geschrieben haben, weil eben die Thematik mit dem Zeitpunkt war. Und viele haben mir dann eben auch geschrieben, hey, ich war 10 Jahre in einer Beziehung, ich war XY Jahre in Beziehung. Und es waren wirklich lange Beziehungen. Und wir haben uns im ersten Babyjahr getrennt.
Ja, kann auch passieren.
Du kannst Beziehungen, und das ist schon ein Thema, was ich glaube, was viele... Wir haben alle diese Videos gesagt, dass diese Checkliste im Kopf gehabt oder haben sie einfach. Aber es ist kein Garant. Es ist kein Garant. Ein Kind verändert dein Leben komplett. Und ich glaube, vielleicht muss man sich davon lösen, den Gedanken zu haben, dass eine Beziehung das Nonplusultra ist und alles überstehen kann. Weil das kann es vielleicht nicht. Ich versuche, meine Beziehung als Priorität in meinem Leben zu halten, aber ich werde nicht mein eigenes Glück dem unterwerfen. Und ich glaube, wenn ich merke, dass eine Beziehung ein Ablaufdatum hat, sei es durch das erste Babyjahr, durch das zweite Babyjahr, ich bin offen dafür, daran zu arbeiten, aber ich bin nicht dazu da, mich da niederzuknechten, nur damit ich den Schein wahre von einer glücklichen Familie.
Na, es ist ja auch ein Blödsinn, wirklich. Also es ist ja nachweislich so, dass Kinder einfach unter sehr viel mehr Druck leiden, wenn die Eltern ständig streiten, wie wenn die einfach einen vernünftigen Cut machen und irgendwie schauen, dass sie einfach gemeinsam Eltern bleiben.
Aber man geht ja auch eigentlich mal vom Positiven aus. Ich verstehe auch diese Negativität. Na. Und das ist ein bisschen was Länderabhängiges, finde ich manchmal. In Österreich ist es immer, man nörgelt herum. Mhm. Das Glas ist halb voll oder halb leer. Nein, man nörgelt über das Glas.
Ja, ja.
Weil ganz ehrlich, da ist dann ein Mensch, der wirklich ein Kind haben möchte. Und dann wird das kritisiert, weil es vielleicht der nicht der ideale Zeitpunkt von einer gesellschaftlichen Ordnung ist, wann man ein Kind bekommt.
Ja.
Und dann denke ich mir aber so, ja, was soll denn das für ein Scheiß denn
machen? Ja, und indem wir uns so verkopfen aber bei diesem Thema, kriegen die Frauen immer weniger Kinder. Und ich habe auch ein paar Kommentare gelesen, auch von Männern, die das irgendwie total cool gefunden haben von dir und das auch total feiern. Und die auch schreiben, ja, und eben indem man Frauen da irgendwie so restriktiv behandelt, kriegen sie halt auch nur mehr so wenige Kinder, wie sie aktuell kriegen. Und ich denke mir, ja, ganz genau.
Ja.
Weil wenn ich einfach sage, hey, es ist voll okay, wenn du ungeplant schwanger wirst und die entschließt, das Kind selber zu bekommen, ohne vielleicht einen Partner im Bild, oder ob du jetzt irgendwie noch im ersten Babyjahr halt draufkommst, unsere Beziehung trägt das irgendwie nicht, ist auch in Ordnung, ich meine ganz ehrlich.
Dieses Shamen muss aufhören.
Voll. Es ist ein Shamen, wirklich. Und es wird so viel Verantwortung, finde ich, ja, überhaupt auf Frauen übertragen. Und irgendwie, du bist gleichzeitig verantwortlich fürs Kind, fürs Baby, das sie nur überhaupt nicht irgendwie artikulieren kann, nicht wehren kann, sich nicht selber versorgen kann. Und gleichzeitig lastet diese komplette Beziehungsarbeit und Beziehungspflicht, würde ich fast sagen, irgendwie auf deinen Schultern.
Ja.
Und das ist echt teuflisch. Also eben, mich ärgert das auch so. Und ich habe auch irgendwie bemerkt, dass die Leute einfach so spießig sind und teilweise wirklich, also nein, es ist echt so.
Also gleichzeitig, dass ich lache, aber es ist halt einfach.
Es ist eine gerade auch Stadt-Land-Gefälle fällt mir schon auch sehr auf. Und dass halt irgendwie der erste Kommentar, wenn eine Frau ihre Schwangerschaft verkündet, oft der ist, die verheiratet? Wie lange sind die schon zusammen und so? Also es ist ja auch nicht, du kannst es ja auch niemandem recht machen, wenn du 10 Jahre verheiratet bist und immer noch kein Kind hast, reden die Leute ja auch blöd.
Ja, ich meine, das war ja bei euch auch das Thema.
Ja.
Na, wann verlobt es euch jetzt endlich?
Wann
und wann ist das und was ist jenes? Und gibt es jetzt das Zweite?
Mittlerweile sind die Leute durch den Podcast schon so sensibilisiert, weil ich so dermaßen viele Rundumschläge in meiner Schwangerschaft ausgeteilt habe, dass keiner mehr fragt.
Ja, aber würdest du zum Beispiel jetzt, wenn du an deine Geschichte denkst, ihr wart ja sehr lange schon zusammen.
Für heutige Maßstäbe schon, ja.
Ja, ich sage jetzt mal länger zusammen. Würdest du daran was anders machen vom Zeitpunkt her?
Ja. Ich würde vieles anders machen.
Jetzt erzähl.
Ich habe jetzt erst einmal am Wochenende mit meiner Mom drüber gesprochen. Also wir waren 5 Jahre zusammen, der Andi und ich, bevor ich schwanger geworden bin, bevor wir das Kind bekommen haben.
Mhm.
Ich habe dann irgendwie am Wochenende mal so überlegt, eigentlich finde ich es auch jetzt vor dem Hintergrund mit Überlegung zweites Kind, ja, nein, vollen Stress für mich. Ich habe mal irgendwie, hätte ich mal jetzt rückblickend vielleicht, würde ich es jetzt so machen, dass ich eher mit 28, 27, 28 das erste anstarte. Natürlich hätte ich dann Boni nicht, das wäre eine Katastrophe, weil wir lieben sie sehr. Aber irgendwie auch von der Energie her würde ich das vielleicht früher machen, vor 30. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass damals Corona war, massive Unsicherheit, auch finanziell. Und deswegen auch, glaube ich, da in vielen Schlafzimmern tote Hose war irgendwie, weil das einfach 3 Jahre lang Stillstand und Craziness gleichzeitig war. Vielleicht würde es deswegen.
Wie lange wärst du zusammen gewesen, wenn du es mit 28 bekommen hättest?
Dann wären wir 2 Jahre zusammen gewesen.
Ja.
Also mit sechs, wie ich 26 Jahre war, sind wir zusammengekommen.
Ja.
Und ich habe mir schon auch gedacht, also
ach
wir
so,
haben
nach 2 Jahren hättest du es gesagt.
Ich glaube, dass das ein guter Zeitpunkt gewesen wäre. 5 Jahre waren, also es war wirklich diese Corona-Pandemie hat einfach da irgendwie so komische, ja, Zeitsuppe irgendwie kreiert, wo nichts passiert ist und gleichzeitig voll viel, habe ich den Eindruck. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich so Bock gehabt hätte. Auf der anderen Seite, du warst super viel zu Hause, beide waren super viel zu Hause, wäre vielleicht auch nicht der schlechteste Zeitpunkt gewesen. Zum Vernetzen mit anderen Mamas schwieriger, mit der Familie auch schwieriger, Geburten wahrscheinlich auch, war bei uns nur schwierig. Also wir haben ja jeden Tag getestet sein müssen um den Geburtstermin herum, das war schon nervig.
Mhm.
Aber irgendwie rückblickend, wenn das nicht gewesen wäre, wenn es keine Pandemie gegeben hätte, eigentlich hätte nichts dagegen gesprochen, dass ich es früher versucht hätte.
Ja.
Weil wir waren in love, wir haben die ärgste Verliebtheitsphase auch gehabt, es war cool mit uns. Also ich weiß gar nicht, es war wirklich, glaube ich, die Pandemie hat das so ein bisschen verschleppt vielleicht auch. Und gleichzeitig, ja, wir hätten wahrscheinlich jetzt mit der Überlegung zweites Kind auch nicht so den Zeitdruck gehabt. Ich meine, ich wäre ja dieses Jahr auch 35 Jahre alt. Ich habe immer gesagt, 36 ist meine Deadline für das letzte Kind. Ich bin jetzt eher aus einer Energieperspektive heraus. Ich finde es anstrengend und ich merke einfach, wir immer...
Da ist halt auch jeder unterschiedlich.
Genau.
Meine Deadline ist 42.
Wow, okay. Wow, okay. Ja, ich bin irgendwie gefühlt, keine Ahnung, so krass gealtert in den letzten Jahren. Ich habe einfach den Eindruck, ich bin wirklich um 9 im Bett und so und es ist einfach a lot. Also das ist eher so mein Ansatz, aber who knows, keine Ahnung, keine Ahnung.
Ja, ich verstehe das, weil zum Beispiel, ich habe mir dann oft halt auch, wir haben ja auch darüber geredet, weil was verändert das denn zum Beispiel in Langzeitbeziehungen, die wirklich lange auch schon zusammen sind? Du bist ja schon auch sehr, und das ist einfach so, in deinem Muster drinnen.
Total.
Du hast dein System und da muss ich sagen, der Vorteil davon ist, dass du den anderen Menschen halt diese komplette, du kennst diesen Menschen schon, aber Beziehungssicherheit hat man ja an sich nie, aber du kennst diesen Menschen gut, du hast ihn wahrscheinlich schon in Stress erlebt, in vielen Situationen, die vielleicht nicht so gut waren, also das gibt dir einfach Zeit mit dem Menschen.
Es gibt da so vermeintliche Sicherheit, glaube ich.
Vorteil sozusagen.
Mhm.
Den Vorteil, den ich gerade erlebe, finde ich, dass ich eigentlich mit einem Schlag einen Menschen wirklich gut kennengelernt habe oder kennenlernen darf, weil wir ja jetzt in einer Extremsituation sind.
Ich habe
gerade
Zeit für Spielchen eigentlich, so.
Nein,
richtig. Null. Das ist eh gut. Ich finde es gut.
Und ich fand das irgendwie, ich muss auch sagen, das schweißt auf eine ganz andere Art nochmal, glaube ich, zusammen.
Ja.
Und man ist, und das muss ich schon sagen, ich bin schon sehr, ich merke so, dass dieses Liebevolle von der Verliebtheit einfach noch sehr auch das sehr viel schützt.
Ja.
Also da kann ich mir vorstellen, zumindest für mich in meinem Beziehungserleben, wie ich persönlich bin nach mehreren Jahren in einer Beziehung, dass man da vielleicht ich persönlich kritischer wäre. Oft.
Ich bin mir sicher, dass das in vielen Beziehungen so ist, weil dieses ganze, also die anfänglichen Hormone, die Verliebtheit kreieren, einfach mit der Zeit abnehmen und das ist einfach so. Also es erweicht natürlich dann diese ganze Verliebtheit des Komforts und des Vertrautseins, aber wenn du ein Kind bekommst und die vielleicht mal die erste Zeit sehr auf das Baby fokussieren musst, da ist ja auch jedes Kind, sage ich mal, sehr unterschiedlich. Es gibt Babys, die ermöglichen super viele Kuscheleinheiten zwischen den Eltern und es gibt Babys, die fordern wie meins maximal die Aufmerksamkeit und da ist sehr wenig Raum für Paarsein, sage ich mal, am Anfang. Und wenn du dann irgendwie merkst, hui, wir erleben uns als Paar überhaupt nicht mehr, wir treffen uns am Abend überhaupt nicht mehr auf der Couch zum Beispiel oder haben überhaupt keine Gelegenheit mehr für uns mal zu sein, kann das, glaube ich, für viele Paare auch in langen Beziehungen durchaus ein sehr verunsichernder Faktor sein. Und
ja,
ich habe schon
den Vergleich.
Genau, und du hast auch irgendwie dieses Gefühl, jetzt geht alles den Bach runter. Also das habe ich schon ein bisschen gehabt in der ersten Zeit, weil bei mir das erste Baby ja einfach sehr anstrengend war.
Oh.
Und ich da einfach sehr viel alleine war und sehr viel alleine geschultert habe wahrscheinlich auch.
Mhm.
Also wir haben uns dann natürlich auch in der Karenz mehr abgewechselt, aber wir waren sehr viel einzelkämpferisch unterwegs, glaube ich, in unserem ersten Babyjahr und haben uns da schon auch erstmal finden müssen. Habe ich auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich habe ja ein Posting einmal dazu gemacht, dass ich das verstehe mittlerweile, warum sich so viele Paare im ersten Babyjahr trennen, weil du lernst den anderen komplett neu kennen. Und es sind, also finde ich oft Stresssituationen und Verantwortungsthematiken, die du vorher wahrscheinlich in dem Ausmaß nicht miteinander diskutieren musstest. Wer jetzt wann rausgehen darf, das ist irgendwie was, das ist sehr, gerade in einer sehr freiheitsliebenden Gesellschaft ist das was sehr ja, was einem sehr fremd ist, zunächst. Und die Freiheit kommt wieder, kann ich auch sagen. Es wird besser mit der Zeit, natürlich. Es gibt ja Menschen, die sind nicht so autonom. Ich bin sehr autonom. Für mich war das schon sehr einschneidend. Mhm. Aber es gibt, ich höre das zwar eher immer aus der Perspektive der Männer, dass die da sehr damit hadern, wenn sie jetzt nicht dreimal die Woche zum Beispiel zum Sport gehen können und so. Mhm. Dass das durchaus die Themen sind. Also, ja, ich weiß nicht, mittlerweile bin ich eher Kategorie, lasst euch nicht zu viel Zeit, weil es wird nicht einfacher, es wird nicht besser. Ich weiß auch nicht, also ich glaube, das ist halt so eine, ein bisschen ein Zeitgeistphänomen unserer Generation, der Millennials vielleicht auch, dass man glaubt, wenn man jetzt da 10 Jahre zusammen ist, ist man wirklich, wirklich, wirklich bereit für ein Kind, aber nicht einmal dann.
Ich glaube einfach, man muss sich einfach von dem loslösen, dieser Beziehungssicherheit, das Jahre Beziehungssicherheit versprechen, weil ein Kind verändert einfach alles, ein Baby verändert alles. Und ich glaube, da ist eigentlich fast viel wichtiger zu sehen, wie flexibel ist man in einer Partnerschaft, als dieses dogmatische, das ist der perfekte Zeitpunkt. Jetzt sind wir ein Jahr zusammen, dann machen wir Verlobung, dann machen wir Heirat und ein Jahr später kommt dann das Baby.
Und auch vielleicht kommt da das Leben leider oft dazwischen und es funktioniert nicht sofort.
Ja, ist auch ein Thema. Und weil halt viele auch sagen oder haben mal auch geschrieben, ja, für sie war es eigentlich immer so das Thema wegen finanzieller Sicherheit. Da, weil ich habe das eben mit ein paar darüber mich unterhalten und ich sage einmal so, das verstehe ich voll. Finanzielle Unsicherheit ist einfach eine Belastung. Gleichzeitig, wenn das jetzt gerade nicht passt, man weiß ja nicht, wie es ausschaut. Man kann ja, wenn man mal gemeinsam das Ziel hat, ja auch daran arbeiten, dass sich was an der Situation vielleicht hoffentlich verbessert. Und ich kenne aber genügend Leute, die mit mir aufgewachsen sind, die aus, sage ich jetzt mal, finanziell nicht so guten Verhältnissen gekommen sind, die super liebevolle, tolle Eltern hatten, die trotzdem alles möglich gemacht haben für diese Menschen. Und die haben eine wunderschöne Kindheit gehabt und sind großartige Menschen geworden.
Kinder brauchen viel weniger, als man glaubt.
Genau. Also wir machen auf jeden Fall eine Podcast-Folge machen, was ein Baby nicht braucht.
Ja, nämlich eine updated Version. Wir haben damals nach meiner Schwangerschaft, glaube ich, auch eine Folge zum Thema gemacht. Und bin ich dann gespannt, was dann deine Insights sind.
Ja, voll. Aber zum Beispiel, was mir persönlich ein Punkt war, für mich selber auch immer in dem Aspekt, wann ich Mutter werden möchte oder halt wann ich mich bereit dazu gefühlt war, war eine emotionale Reife. Und zum Beispiel da muss ich ehrlich sagen, die habe ich bei mir, wenn ich jetzt wirklich rückblickend über mich als Person nachdenke, würde ich sagen, ich glaube mit 30, 31 hätte es passieren können und ich wäre okay gewesen.
Ja.
Ideal wäre es erst mit 33, 34
okay,
gewesen.
Wow. Ja.
Weil ich da das Gefühl hatte, also zum Beispiel, wenn ich jetzt zurückdenke an die letzten Jahre, mit 30, 31 es wäre voll okay gewesen von meiner emotionalen Reife, aber mit so 33, 34 habe ich richtig gemerkt, jetzt habe ich wirklich alles erledigt, was auf meiner Bucketlist.
Und erlebt, du warst davor schon eine so kleine Partymaus.
Ich werde das weiter sein. Nein, aber ich habe schon für mich gemerkt, das war der Punkt, wo ich halt ganz oft auch Nein gesagt habe zu Sachen, weil ich sie halt einfach schon erlebt habe. Aber ich habe auch diese Sachen für mich abgeschlossen, die mir wichtig waren, gewisse Projekte.
Kein FOMO mehr.
Ich hatte gar kein FOMO mehr, also hatte ich so per se nie, aber weil ich ja nichts ausgelassen habe. Also wie kann man FOMO haben, wenn man immer mit dabei ist? Nein, aber ich bin dann damals mit einer Freundin am Karlsplatz gesessen und wir haben darüber geredet und sie ist meine beste Freundin, sie hat ja letztes Jahr ein Kind bekommen und wir erinnern uns oft an diesen Moment zurück und jetzt sind wir da beide in dieser, ich in meiner Schwangerschaft, sie in ihrer Mutterrolle und das ist schon, wir haben gesagt damals, wir haben alles, das ist dann das Game durchgespielt, wir haben alles, was wir wollten, gemacht, wir freuen uns irgendwie auf ein Level Up.
Es ist ja auch so, immer natürlich, wenn du ein Kind kriegst, dass gewisse Dinge sind einfach on hold, ob das jetzt die Karriere ist oder ob das auch vielleicht bei Freundschaften oder Hobbys sind, du kannst natürlich nicht immer alles zu 100% priorisieren in deinem eigenen Leben. Man muss einfach Prioritäten setzen. Und ich glaube, wenn man dann so das Gefühl hat, aber irgendwie hätte ich schon nur gern, weiß ich nicht, nach dem Studium mal 3, 4 Jahre so richtig reingehauen oder wäre nur mal gern auf diese und jene Reise gegangen oder hätte nur mal gern so richtig Party gemacht. Irgendwie immer, natürlich, es gibt immer ein später, man kann das immer auch noch nachholen, sage ich mal, aber es gibt auch, finde ich, diese Phase im Leben, wo irgendwie dieses Freiheitsgefühl einmal so pieken darf. Und ich glaube, es ist schon gut, wenn das irgendwie vor am Kind nur passiert, dass man zumindest mal weiß, wie sich Freiheit und ja, auch vielleicht keine Verantwortung zu tragen einmal anfühlt, einfach einmal so jeden Tag aufzuwachen und irgendwie mal so ein bisschen, ja, das Leben passieren zu lassen, ohne sofort so einen krassen Verantwortungsfaktor irgendwie zu spüren. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass junge Menschen überhaupt Elternschaft zu denken, dass sie nicht dieses Gefühl haben mit, was muss jetzt alles erst geschaffen worden sein, damit das Kind da gut groß werden kann. Ja, ich glaube, also meine Mutter war 21 Jahre, wie sie mich bekommen hat, gerade mit der Ausbildung angefangen, gerade überhaupt mit dem Studium angefangen, keine Kohle gehabt. Mein Papa ist mit einer Firma pleite gegangen zu der Zeit, hat erst gerade einen neuen Job gehabt. Also die haben wirklich krasse Voraussetzungen gehabt und trotzdem ist alles gut gegangen.
Das als Positivbeispiel. Und vielleicht sollten wir auch sagen, ein Kind verändert zwar alles, aber du kannst trotzdem sehr viel durch ein Kind auch bekommen. Also ich finde ja dieses, man gibt da sein Leben auf, Attitude ja auch nicht immer so förderlich für dieses Bild von einer, vom Baby bekommen etc. Aber zum Beispiel für mich persönlich, das ist aber meins, ich habe das Gefühl, mein Leben wird dadurch einfach nur noch mehr reicher.
Ja, ich glaube, also das ist eine aber
Bereicherung.
Du wolltest das eigentlich genau, schon unbedingt.
Und die emotionale Reife war eben schon da, weil dieses Thema schon, diese Sachen, das möchte ich alles noch haben, das lag hinter mir.
Ich finde es auch spannend, weil ich glaube, dass man sich in einem gewissen Alter einfach sehr viel mehr Gedanken über dieses finanzielle Thema macht. Und da würde ich auch gerne nochmal, weil du vorher gesagt hast, aus meiner Erfahrung erzählen. Ich habe immer gesagt, wenn ich ein Kind kriege, möchte ich einen gewissen Betrag gespart haben, dann bin ich bereit, das wäre so mein Sicherheitspuffer. Mhm. Also was habe ich halt irgendwie nie gehabt. So. Und ich habe dann den dreifachen Betrag von diesem Geldbetrag auf dem Konto gehabt und ich habe trotzdem Existenzängste gehabt. Also ich glaube, das mit dem Finanziellen, auch in Österreich, weißt, im Vergleich, im internationalen Vergleich sind wir ein Land, das Mütter relativ gut finanziell abfängt, wenn die
nicht selbstständig sind.
Wenn die, ja, leider. Wenn die in
darüber können wir mal ein andermal reden.
Genau, aber ich meine, so das, dass du eigentlich ein Jahr Kinderbetreuungsgeld kriegst vom Staat, das ist in kaum einem Land auf der Welt so. Also das sind wir schon sehr, also ich sag mal jetzt, Frauen, die besser verdienend sind, für die ist es natürlich immer noch weniger, auf jeden Fall. Finde ich auch nicht gerecht, aber im Vergleich ist es halt immer nur ein bisschen der Sicherheit.
Absolut.
Aber jetzt gehen wir mal so ein bisschen von dem organisatorischen rundherum weg und fokussieren wir uns auf das, was wirklich wichtig ist.
Was denn?
Ja, auf den Körper natürlich. Wie geht's dir jetzt aktuell überhaupt? Ich habe dich heute noch gar nicht gefragt.
Stimmt. Es geht mir, ich bin, wie man es vielleicht meiner Stimme entnehmen kann, leider erkältet. Aber sonst geht's mir eigentlich voll gut. Vor allem, ich habe mein Nahrungsergänzungsmittel gewechselt. Weißt du, beim ersten Test. Man macht den Test, der ist positiv. Man ist so, oh mein Gott, ich muss sofort mit allem anfangen, was man braucht. Und ich war dann sofort in der Apotheke und habe mir dann was geholt und die haben mir das empfohlen und ich war halt, weißt du, in dem Strudel der Euphorie und des Chaos, habe ich gesagt, ja, das nehme ich. Und das habe ich leider gar nicht vertragen. Und jetzt habe ich natürlich zu unseren Favorites gewechselt, weil du auch gesagt hast damals, hey Leonie, wir haben mit Genial zusammengearbeitet. Genial ist super. Vielleicht solltest du das probieren. Und was ich ziemlich cool dran finde, ist nämlich, dass man es bei der Schwangerschaft und beim Stillen verwenden kann.
Ja.
Und eigentlich auch sozusagen als Preparing, wenn man einen Kinderwunsch hat, dass man das schon davor verwenden kann. Finde ich richtig cool, weil das war das, was ich gekauft habe damals, wäre nur für einen gewissen Zeitraum gegangen.
Ja, also du hast jetzt zu Mama Genial gewechselt.
Genau.
Ja, habe ich auch genommen. Und ich habe das dann auch in der Zeit nach der Geburt nur eine Zeit weiter genommen, muss ich sagen. Ich habe das auch sehr gut vertragen, habe es auch echt geliebt. Mhm. Und für alle, die es noch nicht kennen, Mama Genial ist eine vegane Mikronährstoffkombination, die den Körper während der Schwangerschaft und all diesen ganzen intensiven Phasen und auch in der Stillzeit mit den wichtigsten Nährstoffen versorgt und ganz gezielt versorgt, nämlich noch. Das ist auch ein großer Unterschied. Und was mir total getaugt hat, auch damals, und du wirst es wahrscheinlich auch sehr gehört haben, bis jetzt von deinen Ärzten, das Thema Folsäure ist ja auch echt ein wichtiges in der Schwangerschaft.
Voll.
Und Mama Genial enthält Folsäure aus Quadrifolik. Das ist eine Form, die vom Körper ganz besonders gut verwertet werden kann. Also es gibt verschiedene Arten von Folsäure, wo das eben nicht der Fall ist. Mhm. Und diese Folsäure kann eben vom Körper direkt genutzt werden und muss dann eben nicht extra nochmal umgewandelt werden. Und ich finde, dass das echt ein tolles Präparat ist. Da ist irgendwie ja gefühlt alles drinnen, was man braucht. Und
ja, vor allem, was mir wichtig war, dass eben auch Omega-3 irgendwie dabei ist und ich vertrage halt oft dieses eben, das ist eben auch aus Algenöl, weil ich vertrage oft das Fischöl manchmal nicht, also mir stoßt es dann richtig eklig auf.
Ja, voll.
Und man ist dann eh schon so empfindlich mit dem Körper und auch super ist halt einfach, dass das Vitamin D3 drinnen ist. Und was ich irgendwie schon immer, ich weiß nicht, das ist bei mir so ein bisschen ein Tick, würde ich fast sagen. Ich bin einfach großer Fan, wenn Sachen in Österreich entwickelt worden ist. Ja. Und das ist ja gemeinsam mit österreichischen Gynäkologinnen und ExpertInnen entwickelt worden. Und ja, finde ich einfach klasse, solche Sachen.
Ja, bin auch ein großer Fan gewesen. Können wir euch sehr empfehlen, Herzensempfehlung von uns.
Ja, weil da haben mich auch einige nämlich gefragt, so, hey Leonie, was nimmst du da? Und ich habe gesagt, so, ich habe gewechselt, ich nehme jetzt das Gynihal und ich liebe es. Also ja. Es passt für mich, weil man ist ja einfach empfindlich in der Zeit. Ich persönlich nehme das Nahrungsergänzungsmittel auch immer am Abend, nach dem Abendessen, weil ich persönlich, wenn ich in der Ruhe bin, das Gefühl habe, dass das auch besser vom Körper aufgenommen wird. Und für mich selber ist es irgendwie in der Früh oft, bin ich ein bisschen durcheinander, sage ich, wie es ist.
Ja, und ich finde, es ist ja irgendwie so ein krasser Unterschied, gell, wenn man halt in dieser Zeit, wo man schwanger ist und gerade im ersten Trimester, zweiten Trimester, wo man so einen krassen erhöhten Bedarf an Nährstoffen hat, man ist da wirklich, also ich finde, man merkt einen massiven Unterschied, wenn man dann wirklich mal regelmäßig auch wieder das supplementiert, was einem halt wirklich fehlt. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel und es ersetzt natürlich keine ausgewogene Ernährung und keinen gesunden Lifestyle. Also auf den muss man natürlich trotzdem achten. Aber wir wissen auch, in der Schwangerschaft hat man Gelüste und dass man nicht jeden Tag total ausgewogen ist, ist auch voll in Ordnung.
Und das darf auch sein.
Genau, aber einfach so ein bisschen auf die Balance zu achten, das ist echt wichtig. Wenn euch das Produkt auch interessiert, wie gesagt, wir können es wirklich wärmstens empfehlen. Wir haben es beide verwendet oder verwenden es beide. Gerne auch in die Shownotes schauen, da stehen weitere Infos. Und auf gynial.com findet ihr auch weitere Infos zu Mama Gynial.
Ja, also jetzt widmen wir uns mal der Beziehungsthematik, weil ich finde, das ist eine Sache, wo bei den ganzen Kommentaren, die ganz auf mich eingeprasselt sind, oft ausgelassen worden ist, so dass man an den Partner ja auch denken muss. Also so, als ob es da nur an mir steht und fällt, ob es der richtige Zeitpunkt
ist. Ob es für die der richtige Zeitpunkt ist.
Es gab ja auch jemanden, der dabei war.
Ja, das stimmt.
Weil das fand ich irgendwie auch ein bisschen...
Ich glaube, du schaffst viel, aber alleine ein Baby zu zeugen, das ist sogar für die unmöglich.
Ich hab mir dann eh den Scherz gemacht, weil viele so gesagt haben, so, wer ist der Vater, wer ist der Vater, gibt es einen Vater? Und ich habe dann gesagt, nein, unbefleckter Empfängnis, Jesus is coming.
Und du hast das Foto gepostet, das ich vor einigen Jahren von dir in Vorarlberg gemacht habe, was irgendwie sehr katholisch und sehr lustig war.
Ja, aber ich denke mir dann so oft so, es ist ja auch die andere Seite einfach wichtig. Ist für den auch die Person der richtige Zeitpunkt? Oder gibt es für die andere Person überhaupt einen richtigen Zeitpunkt? Das ist ja auch immer so eine Fragesache.
Ja, ich glaube, für die Männer ist es ja oft echt nochmal ganz was anderes, weil die müssen halt irgendwie bereit sein. Und was ich auch so arg finde, ich habe das auch mit Andi so oft in der Schwangerschaft besprochen, wir Frauen, wir fühlen irgendwie auch die Fortschritte der Schwangerschaft. Wir fühlen das irgendwie, wir fühlen natürlich auch die negativen Dinge wie Übelkeit, Rückenschmerzen etc. Und aber wir fühlen dieses Heranwachsen eines neuen Wesens. Und die Männer fühlen das mal eine Zeit lang ja gar nicht so wirklich. Sie können sie natürlich dann irgendwann einmal, wenn das Baby tritt und man das spürt, dann ist das, glaube ich, für den Partner schon auch ein anderes, ja, eine andere Art der Teilnahme ja voll. Und irgendwie ganz lange Zeit haben sie heute halt überhaupt nicht so wirklich, also wenn man keinen Bauch sieht und nichts und man nur gar nichts spürt, für sie endet sie gefühlt ja mal gar nichts und dann auf einmal alles. Also ich habe da schon auch manchmal so ein bisschen, ja, nicht Mitleid, aber auch Verständnis für die Männer, wenn die oft vielleicht auch gar nicht so empathisch reagieren können, weil sie, man erwartet ja auch von ihnen, dass sie sich gleich sehr engagieren und dass sie da sehr gleich die Vaterrolle embracen, obwohl sie noch gar nicht so richtig den Tau haben. Und das habe ich zum Beispiel schon auch mit Andi dann oft besprochen. Er hat auch mal einen Satz zu mir gesagt, wo ich mir gedacht habe, voll lieb, dass er das eigentlich voll vermisst, dass er so eine Erfahrung gar nicht machen kann körperlich. Ja. Und ich glaube, auch das ist bei Männern oft so, dass sie irgendwie der fast der Frau ein bisschen neidig sind, dass sie gleich so eine enge Bindung auch irgendwie hat, die sie die Männer dann oft ein bisschen erkämpfen müssen erst. Aber ja.
Ja, also ich muss schon sagen, dass ich glaube, dass es halt für wenn man ein Paar ist und das relativ frisch zusammen ist oder vielleicht ist man auch noch gar nicht ein Paar und man ist vor diesem Moment, ist natürlich super wichtig, dass man da offen und ehrlich kommuniziert. Und zum Beispiel bei uns war es schon so, nach dem positiven Test, dass mein Freund schon in der Nacht dann kurz eine Panikattacke bekommen hat und die ist dann zwar wieder schnell verflogen, aber da muss man auch ein bisschen auch in der Akzeptanz gehen, dass das normal ist, weil vielleicht das ist einfach etwas Überwältigendes und es geht ja auch vielen Schwangeren einfach so, dass sie dann davon sehr überwältigt sind und auf einmal denken, fuck, what the fuck is going on?
Ja, ich hab das gehabt. Du weißt das du hast das bei mir auch natürlich aus erster Hand mitbekommen.
Damals. Eben, und ich finde, das ist auch okay und da einfach viel darüber reden. Ich muss schon sagen, dass schon ein paar Punkte ist, wo ich sage, was man sich vielleicht anschauen muss, ist wie, ja, wie kann man mit Konflikten umgehen? Und das lernt man auch während der Schwangerschaft, sieht man, wie ein Mensch eigentlich auch ist. Also zum Beispiel in meinem Fall, ich habe Gott sei Dank jemanden, der super, super fürsorglich ist, also wirklich sogar schon zu viel manchmal macht, weil ich mir dann denke, er versucht alles richtig zu machen jetzt. Vielleicht auch mit dem Druckpunkt, dass wir einfach frisch Eltern werden zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Ich glaube, da will er alles richtig machen, da muss ich ihn manchmal runterholen und sagen so, hey, chill, also komm, ruh dich mal aus, mach das. Aber ich glaube, weil Männer halt irgendwie eben dieses Nicht-Spüren haben, dass sie da vielleicht doch in eine Rolle fallen. Was ich schon sehr kritisch sehe, ist, wenn Männer Frauen alleine lassen in dieser Zeit. Ich glaube, voll. Ich habe da irgendwann mal, ich habe diese Studie leider nicht bei der Hand, aber ich habe irgendwann mal eine Studie gelesen, Frauen, die in der Schwangerschaft und im ersten Babyjahr viel allein gelassen werden, nämlich emotional allein gelassen. Das heißt nicht unbedingt, wenn jemand arbeiten geht, sondern wirklich emotional allein gelassen werden, trennen sich eher in den ersten 3 Jahren. Und das fand ich irgendwie, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil man ist super vulnerabel in der Zeit. Total. Der Schwangerschaft auch. Ich kann es noch nicht sagen, wie es mit Kind ist, aber ich bin manchmal unfähig. Also ja, wenn mein Freund mir nicht Wasser hinstellt, trinke ich nicht. Ja. Wenn er nicht das Essen kocht, ich esse nicht. Also der Koch
vergisst da irgendwie total viel, oder? Es ist irgendwie so, man weiß gar nicht, wie geht eigentlich Selbstfürsorge. Man ist irgendwie so beschäftigt. Ja. Man ist wirklich literally die ganze Zeit beschäftigt.
Ja. Und da ist es halt super wichtig, als Team zu funktionieren. Und wie ein Team ausschaut, ist auch immer so eine individuelle Sache. Weil ich muss halt voll viel lernen abzugeben, loszulassen, weil ich schon jemand bin, die sehr kontrollierend ist, was, ich sag's mir, das Geschirrspüler einräumen.
Da gibt's doch so real, es gibt immer jemanden, der den Geschirrspüler einräumt wie ein dänischer Architekt und jemand, der ihn so einräumt und so ist halt alles durcheinander.
Ja, ich bin eher der dänische Architekt.
Lustig, ich bin echt, obwohl ich so ordentlich bin ich echt chaotisch beim Geschirrspüler einräumen.
Das halte ich leider gar nicht aus. Deswegen, es ist aber auch okay, weil ich denke mir, wenn ein Kind kommt, wird dann noch mehr Chaos herrschen und das ist okay. Man muss sich da üben, diese Sachen
anzunehmen. Ist wahr, ja, das ist auch gut, dass du das jetzt schon machst.
Ja, weil ich kann es dann eh nicht ändern. Ich meine, Waldi trainiert mich auch schon. Der ist mich letztens so euphorisch angesprungen, dass ich meinen ganzen Tee auf der Couch, auf der Decke, die ich hatte und auf mein T-Shirt verschüttet habe.
Oh Gott.
Da habe ich mir dann auch gedacht, so okay, der macht so Babyvorbereitungskurs mit mir. Wie viel Dreck kann ich machen?
Er gibt jetzt nur mal alles, damit er dann brav ist wahrscheinlich.
Ja. Aber hast du das Gefühl zum Beispiel, Habt ihr darüber geredet, so, hey, wie lösen wir Konflikte, auch fordern mit Kindern vor allem? Weil ich meine, ich finde, das sind schon so Themen, auch so Erziehungsstile abzufragen.
Also ich glaube, wir waren wirklich nicht das beste Team am Anfang, muss ich sagen. Also wir haben, weil ich sehr viel richtig machen wollte und sehr viel Vorbereitungszeit einfach auch mental geleistet habe und sehr viel organisiert und so, ich war irgendwie gefühlt sehr viel im Außen in der Schwangerschaft.
Aber hast du nicht das Gefühl, dass es für Frauen irgendwie auch, ich weiß nicht, ich will da keine Stereotype, aber ich habe irgendwie das Gefühl, weil man es halt so spürt, ist man voll in diesem Organisationsmodus. Weil
eben, das kann schon auch sein. Das kann durchaus sein.
Ich bemerke das einfach bei mir, dass ich zum Beispiel, ich meine, ich habe jetzt schon Kindergartenplätze am Schirm.
Ja, voll.
Und also was die Geburt betrifft, ich habe halt auch diese Bücher und ich lese. Und ich meine, ich fand es voll süß. Ich habe ihn letztens mit einem Buch gesehen, wie er da rumgeblättert hat.
Das ist lieb, ja, schön.
Und dann habe ich hab dann leider den Fehler gemacht und gesagt, ey, das andere wäre besser für zum Lesen.
Oh, gleich mal kritisiert.
Ja, aber da muss ich mich auch zusammenreißen manchmal. Aber ich habe das Gefühl, dass wir Frauen da vielleicht auch, weil wir halt das so, wir wissen, es verändert sich was.
Ja, es verändert sich vor allem in uns was, ja. Das ist natürlich der große entscheidende Faktor wahrscheinlich. Wenn es die Männer betreffen würde, würden sie sich wahrscheinlich auch so, also ich sag mal körperlich auch so betreffen würde, würden sie sich ja auch so informieren.
Ja, weil man hat sofort so den Impuls, okay, ich merke, jetzt geht's mir schlecht. Zum Beispiel bei mir, erstes Trimester, komplette Hölle. Ich muss jetzt die Zeit vom zweiten Trimester nutzen, um Sachen gut voranzubringen, um dann im dritten Trimester weiß ich schon wieder, dass, und das ist halt so ein kurzer Zeitrahmen nur.
Ja. Aber ganz kurz auch jetzt mal zu dem, nämlich ich finde, dass das auch eine gute Herangehensweise ist, im zweiten Trimester dann wirklich auch erstens mal das Leben nur zu genießen, nur mal zu verreisen gemeinsam und auch diese Dinge zu organisieren, weil Schlag drittes Trimester war ich auch so müde, dass ich wirklich kaum aufgekommen bin. Also ich hab wirklich wahnsinnig viel geschlafen. Deswegen finde ich das gut. Es gibt da Menschen, die sagen, sie haben erst 2 Wochen vor der Geburt alles organisiert. Kann natürlich auch wunderbar funktionieren. Wäre für mich auch schwierig gewesen. Aber ich glaube, dass das durchaus stimmt. Und auch, dass die Männer, ich finde, die Männer machen dann sehr viel außen drumherum. So, der Andi war irgendwie auf einmal in einer total, der war besessen von Babyschalen und Kindersitzen auf einmal. Also es hat irgendwie so Episoden gegeben, wo ich mir gedacht habe, mei, das ist halt seine Art, sie da vorzubereiten. Worüber ich natürlich dann auch nach der Geburt sehr froh war, weil da habe ich mich nicht drum kümmern müssen. Aber es war irgendwie, es müssen sofort irgendwie alle Steckdosen verbarrikadiert werden, weil Gefahr so irgendwie. Oder wir brauchen jetzt unbedingt so eine Auflage für die Badewanne, weil da wäre unsere Wickelstation und so gewesen. Also er hat irgendwie so, was die, irgendwie nur, ist nur irgendwie mit dem Werkzeugkoffer irgendwie durch die Wohnung gerannt gefühlt. Mhm. So irgendwie war seine Vorbereitung. Und ich glaube, da hat irgendwie jeder seine eigene Art und Weise halt, sie da, ja, sich selber vorzubereiten, die Familie vorzubereiten und irgendwie diesen Nestbautrieb, ich bin mir sicher, dass es den bei Männern auch gibt.
Und ich glaube, es kommt auch immer aus welcher Position heraus ist man. Mhm. Weil ich glaube, man darf halt auch nicht vergessen, wenn jemand schon, also zum Beispiel bei mir ist es ja schon, ich habe halt meine Ziele und die ich im Leben habe, habe ich irgendwie für mich erreicht. Klar gibt es noch welche andere, die ich gerne hätte, aber ich bin schon sehr mit dem zufrieden, so wie mein Leben bis jetzt verlaufen ist. Und ich bin irgendwie vielleicht, was dieses Thema Baby bekommt, aus einer anderen Position heraus, ist vielleicht doch mein Freund,
ja,
der aus einer Position herauskommt. Für ihn war das schon ein Thema, dass er gerne mal Familie hätte und er würde gerne Vater sein. Aber für den war das jetzt nicht so präsent in seinem aktuellen Leben.
Ja.
Und ich glaube, da ist die Umstellung vielleicht nochmal eine größere. Und dass, wenn man zum Beispiel eben früh gemeinsam Eltern wird, dass man da auch die gegenseitige Akzeptanz hat, von welcher Position jeder kommt. Weil ich sage halt mal so, von einem Single-Haushalt auf einmal mit Hund und schwangerer Freundin umzustellen, stelle ich mir trotzdem manchmal nicht so einfach vor, vor allem, weil man es nicht spürt. Und
ja, ja, voll.
Ich mein, jetzt sieht man schon, aber es ist, er sagt immer so, wenn er mich umarmt und küsst, das Baby ist genau zwischen uns, weil mein Bauch stößt dann halt schon an seinen an und ich freue mich darüber voll, aber nur so kriegt er ja wirklich was von, ja, der Schwangerschaft mit. Sonst bin ich gefühlt einfach ein sehr vulnerables Wesen gerade in seinem Leben.
Ja, das stimmt schon auf jeden Fall. Aber ich glaube, das hat wirklich auch so gar nicht, also dass man diese Dinge erlebt und auch so fühlt, ich glaube, dass das wirklich gar nichts mit der Beziehungsdauer zu tun hat. Ich meine, ich kann mir natürlich schon vorstellen, wenn man jetzt einen One-Night-Stand hat mit jemandem, den irgendwie auch gar nicht kennt und, ja, vielleicht gar keine Gefühle da sind, dass das dann schon auch schwieriger ist. Wobei ich kenne auch so eine Geschichte aus meinem Umfeld, der auch ein sehr guter Vater geworden ist und diese Rolle absolut angenommen hat. Also ich glaube, die wahre Frage ist, kann ich Verantwortung übernehmen? Kann ich Verantwortung für mich selber übernehmen? Kann ich Verantwortung für das übernehmen, was ich zu verantworten habe im wahrsten Sinne des Wortes? Stelle ich mit dem, nehme ich das an. Ich finde, was halt echt jetzt keine Option sein sollte, ist, dass wenn ich halt als Mann irgendwie erfahre, dass ich Papa werde, dass ich mich da einfach überhaupt nicht drum kümmere, weder finanziell, nur emotional, dass ich das komplett von mir wegschiebe. Das ist wirklich, ich verstehe die Angst, ich verstehe den Impuls, aber ich verstehe es halt nicht, wie man das dann wirklich Jahrzehnte durchziehen kann, dass man zum Beispiel zu so einem Kind überhaupt keinen Kontakt hat oder die Mutter so wegstößt von sich. Ich finde, das ist einfach sehr unmenschlich und ich hoffe, ja, wirklich, dass Menschen, die mit anderen Menschen Sex haben, sie auch des Risikos auch bewusst sind, dass sie jemanden schwängern können.
Ja, das denke ich mir immer wieder.
Männer mit Penis vor allem sollten sie da angesprochen fühlen.
Ja, ich denke mir so, wenn man ungeschützten Sex hat oder auch wenn was gerissen ist, oder, also das Kondom kann ja einfach reißen oder was, kann ja auch was mit der Verhütung nicht passen, das kann ja passieren. Dass man da auch Verantwortung dafür trägt und auch mit da mitgeht, was die Entscheidung der Frau dann ist, ja, darüber. Und ich kenne auch, also ich habe da leider auch eine Geschichte mal mitbekommen in meiner Vergangenheit, wo eben besagtes, es war so ein bisschen Dating und es kam irgendwie, sie ist halt schwanger geworden. Ich weiß nicht, ob sie sich länger gedatet haben, aber es war auf jeden Fall kürzer, es war wurscht. Und der hat nach der Nachricht, sie hat ihn nicht erreicht, dann hat sie ihm das halt geschrieben, weil sie wollte sich halt nochmal treffen. Und dann hat sie das geschrieben und er hat sie überall blockiert.
Wahnsinn, unverständlich, wirklich. Echt,
und das fand ich so arg und so schmerzhaft, weil ich habe das damals schon so, ich war komplett ungläubig, was das war.
Es gibt einfach Menschen, die wirklich zu sowas fähig sind, die solche Dinge machen. Es gibt Menschen, die Verantwortung überhaupt nicht tragen können, nicht wollen, die sie ewig irgendwie in so einem Peter-Pan-Syndrom verschanzen und ganz ehrlich, das ist nicht Erwachsensein, wirklich nicht.
Ja, weil...
Und ich finde auch dieses Thema Erwachsensein, weißt, man muss es eh nicht mit Mitte 20 schon sein, aber es ist auch schon sehr befreiend, wenn man sein eigenes Leben handeln kann und auch für seine eigenen Taten gerade steht. Ich finde, es gibt einem durchaus auch eine Reife und das gibt einem eine Freiheit auch mit, die vielleicht auch zu dem Zitat am Anfang passt.
Ja,
Freiheit ist auch Verantwortung, natürlich.
Na, das ist eben das, zu dem die Menschen leider verurteilt worden sind. Sozusagen.
Ja, das stimmt.
Diese absolute Freiheit, weil es bedeutet in Wahrheit sehr viel Eigenverantwortung. Und ich glaube auch, dass die Frage nicht sein sollte, wie lang ist deine Beziehung, sondern wie stabil sind die Personen in dieser Beziehung? Wie stabil bin ich? Und wie stabil ist auch mein Gegenüber? Weil da auch nicht zu verblendet zu sein.
Ja.
Weil ich muss schon auch sagen, ich habe mir trotzdem auch in meiner Dating-Zeit jemanden gesucht, der wirklich bodenständig ist, fürsorglich, liebevoll, keine Spiele spielt. Also ich habe wirklich darauf geachtet, schon beim Dating, dass ich da einfach jemanden date, der diese Charakterzüge auch ausmacht, die für mich wichtig sind, auch für einen guten Vater.
Auf jeden Fall. Und auf das kann man auch schauen.
Also zumindest ich wollte ja auch immer eine Familie. Aber zum Beispiel, wenn man sich halt sagt, okay, man datet nur Fuckboys und wird dann da plötzlich auch, kann es sich auch ändern, aber wird plötzlich da schwanger, muss man sich halt auch dem Klaren sein, dass das halt vielleicht auch die Person ist, die jetzt nicht einen fürsorglich umsorgt, sondern dass man vielleicht da die stabilere Person sein muss.
Ja, und das ist auch sehr viel Verantwortung drin, weil da trägt man die Verantwortung für zwei.
Eigentlich für drei.
Für drei dann, ja. Stimmt.
Aber ja, wir haben noch zwei Community-Fragen.
Ja, bin gespannt.
Und zwar, eine Frage ist, wir sind jetzt erst ein Jahr zusammen. Ist das zu früh? Was sagt ihr? Also ich würde sagen, nein.
Ich finde auch nicht, das kommt wirklich, also Alter auf jeden Fall ist eine Frage, Reife ist eine Frage, wie stabil sind beide, wie stehen die
Obwohl,
im Leben?
Obwohl Alter würde ich auch eher am Reifegrad. Weil ich war mit 28 nicht so reif, wie ich mit 33 war.
Also wenn du 18 bist und 19 bist und ein Jahr zusammen bist, ja, kann man sich überlegen.
Sollte, ja, gut. Da würde ich sagen, vielleicht genießt man das Leben noch vorher.
Der Frontallappen annähernd ausgeprägt ist auf jeden Fall von Vorteil. Wenn, wie gesagt, bei meiner Mama war es anscheinend noch nicht, weil sie war 21. Wann ist der ausgeprägt? Mit 24, oder?
Ja, circa. Es kommt auch ein bisschen drauf. Es ist super individuell, aber 23, 24, 25 bildet er sich aus. 25 sollte er komplett ausgebildet sein.
Ja, also ob da freie Fahrt, würde ich sagen.
Die zweite Frage ist, ich habe Angst, dass sich alles verändert.
Ja, verstehe. Tut's auch.
Ja, ich glaube, wir dürfen, ich würde hier wirklich mal ein bisschen mehr appellieren, nicht ständig den Fokus auf Ängste und Unsicherheiten zu legen, sondern auf das Positive. Veränderung kann auch viel bereichern. Es können sich neue Sachen ergeben. Ich finde, wir füttern immer den dunklen Wolf in uns, anstatt den hellen Wolf zu befüttern. Überleg auch wirklich, was macht dein Kind? Was kann es in deinem Leben bereichern? Welche positiven Sachen? Es wird hart sein. Es wird schwierig werden. Aber ich glaube, diese hoffnungsvollen Gedanken tragen einen dann auch durch diese Zeit.
Ja, es kommt da, glaube ich, ein bisschen aufs Motiv an. Warum möchte denn überhaupt ein Kind? Möchte das jetzt aus gesellschaftlichen Konventionen heraus, die mich da irgendwie erdrücken und mir das auferlegen, mehr oder weniger? Oder möchte ich das einfach so sehr selber? Und ich glaube, dann in dem Fall überwiegen auf jeden Fall die positiven Aspekte. Aber also es ist auch so, ein Kind schuldet dir im Leben genau gar nichts. Ich meine, wenn man sich selber dazu entschließt, Eltern zu werden, ich finde, es ist eine wahnsinnig schöne Reise und ich bin echt froh, dass du das jetzt auch erleben darfst. Es ist, finde ich, auch wenn man jetzt das ganz egoistisch beleuchtet, es lehrt einen so viel über sich selber, übers Leben. Es lehrt einen so viel über die eigene Beziehung. Man kriegt irgendwie, auch wenn es oft wehtut, auch nochmal die Gelegenheit, in die eigene Kindheit so rückzuschauen und vielleicht auch nochmal da Dinge zu heilen, die irgendwie noch nicht geheilt waren, irgendwie Dinge anders zu machen. Und ich finde, dass das wirklich eine Erfahrung ist, die sehr bereichern kann. Aber sie ist auch sehr hart. Es gibt viele schlaflose Nächte. Es ist anstrengend. Es kostet die wirklich buchstäblich Energie. Es ist, es gibt nicht nur schöne Seiten, aber ich glaube, das ist einfach das Leben.
Ja, das ist einfach das Leben.
Das pure Leben.
Und damit sagen wir Bussi Baba, bis zum nächsten Mal.